Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil. Wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, ist das heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Und für diese habe ich ein richtiges Feuerwerk mitgebracht, denn ein Novum im Podcast. Ich spreche nicht mit einem Gast, nicht mit zwei Gästen, sondern gleich mit drei wundervollen Gästen. Alle drei haben zusammen die New Work Society gegründet. Ich spreche von Lea Zerbst, Kim Körber und Carsten Hofrichter. Mit der New Work Society setzen sie sich ein für New Work-Enthusiasten, VerfechterInnen der neuen Arbeitswelt oder solche, die es werden wollen. Die New Work Society ist eine offene und sich entwickelnde Gesellschaft, zu der alle eingeladen sind, sich zu beteiligen. Die drei sagen selber, New Work braucht Safe Spaces und mit der New Work Society haben sie diesen Safe Space geschaffen. Ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe auf das Gespräch mit den dreien. Und umso mehr freue ich mich, dass dieses Gespräch heute endlich an die Öffentlichkeit kommt. Wir sprechen über All Things New Work und natürlich auch die New Work Society. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, Safe Spaces für New Work zu schaffen. Wir bekommen einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der New Work Society. Wie funktioniert diese Gemeinschaft und wie könnt ihr mitmachen? Wir sprechen über Fridtjof Bergmann und seine Idee von New Work und wie diese Idee die Arbeit von Carsten, Kim und Lea beeinflusst. Und ja, ich stoppe an dieser Stelle, sonst ist allein das Intro 18 Minuten lang. Hört selbst rein und überzeugt euch, wie toll die drei sind und wie begeistert sie von ihrem Thema sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der vielleicht zu Beginn noch nicht genau wusste, was New Work ist oder noch nicht so überzeugt war, spätestens nach dem Gespräch ein echter New Work-Enthusiast sein wird. Viel Spaß beim Gespräch mit Lea, Kim und Carsten. Eine Neuheit im Podcast. Wir sprechen heute über neue Arbeit, neue Wege mit der New Work Society. Und ich darf heute nicht einen, nicht zwei, sondern ganze drei Gäste im Podcast begrüßen. Wir sind hier zu viert im virtuellen Raum. Und deshalb halte ich jetzt ganz kurz die Klappe und gebe und meinem tollen Dreiergespann gleich das Wort. Ihr seid die New Work Society, aber wir wollen wissen, wer steckt dahinter. Fangt an, euch vorzustellen. Ich gebe das virtuelle Mikrofon einmal. Ich sehe dich unter mir. Kim, let's go. Wer bist du? Was machst du? Und ja, was macht dich als Person auch aus? Starten wir auf der individuellen Ebene.
Stark, dankeschön. Ich freue mich wie Bolle und dass wir das auch zu viert machen, ist ganz wunderschön. Ja, also ich bin der Kim, ich bin 39, zweifacher Papa und ich war noch nie angestellt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich, glaube ich, auch ausmacht. Nicht im Sinne von, dass ich noch nie angestellt war, sondern dass ich schon immer mich gefragt habe, das geht doch irgendwie besser, das mit der Arbeit. Und das war schon während des Studiums so. Ich habe, keine Ahnung, mit 14 angefangen zu arbeiten, klassisch Zeitung austragen, Tankstelle und ähnliches. Und habe mittlerweile, glaube ich, habe mal gezählt, jetzt auch gerade in der Therapievorbereitung, in der Anamnese, ich glaube, ich habe 40 Jobs insgesamt schon gemacht. Und bei keinem irgendwie so gemerkt, boah, finde ich richtig geil. Und irgendwann kam dann das Thema bei mir auf, dass ich gesagt habe, dann muss ich selber irgendwie Jobs bauen oder Arbeitsumfelder, weil irgendwas, das schickt mir ja alles nicht. Und dann kam irgendwann Fridtjof Bergmann in mein Leben, als ich eine Phase hatte, wo ich dachte, irgendwie bin ich verrückt. Und dann sagte mir, nö, sagte mir ein Kollege, du bist nicht verrückt, wir sind einfach nur sehr wenige. Legte mir Bergmann vor und dann begann der wilde Ritt vor insgesamt, ich glaube, 7, 8 Jahren. Und heute sind wir hier und ich bin glücklich.
Das darfst du gerne noch viel lauter sagen. Wir freuen uns, dass du glücklich bist. Ich habe dazu 1000 Fragen, aber wir machen erstmal die Vorstellungsrunde weiter. An wen übergibst du denn, Kim?
Dann Lea.
Dankeschön. Hi, ich bin Lea. Ich komme aus dem, im Vergleich zu euch, aus dem hohen Norden, von der Nordseeküste nahe Bremerhaven. Ich bin 31 und anders als Kim habe ich leider eher ein From Pain to Passion Weg. Also ich habe schmerzhaft erleben dürfen in den ersten Jahren nach der Schule, wie Arbeit sich so gar nicht richtig gut anfühlt. Ich habe damals eine Ausbildung als erstes nach dem Fachabi gemacht zur Immobilienkauffrau, so ein bisschen mangels Perspektive oder weil ich einfach noch nicht so genau wusste, wo meine Stärken liegen. Und die Familie hat mir gesagt, Dern, du musst erstmal was lernen. Und dann habe ich diese Ausbildung angefangen und habe es dann noch verschlimmbessert, indem ich nach der Ausbildung noch eine Fachwirtin obendrauf gesetzt habe, weil ich dachte, naja, wenn ich jetzt nur noch mehr lerne, macht mir der Job vielleicht mehr Spaß. Das war am Ende nicht so. Also ich habe die ersten 5 Jahre meines Arbeitslebens, ich beschreibe das immer so, als in einem sehr tristen grauen Büro mit sehr tristen Menschen verbracht und habe da gesehen, also ich mochte diese Menschen, diese KollegInnen an sich gern, aber ich habe immer mich in 40 Jahren vor mir gesehen und das hat mich sehr stark demotiviert in meinem Alltag und hat mich quasi so mit 23, 24 schon in so eine kleine Lebenskrise gebracht, sehr früh, wo ich dachte, oh, hier kann ich nicht weiterbleiben und ich muss mich bewegen und brauchte dafür auch eine gewisse Zeit, um diese Sicherheit zu verlassen, weil mir immer irgendwie suggeriert wurde, du musst, was heute ja jetzt auch 10 Jahre später schon wieder ganz anders ist oder zum Glück anders ist, dass eigentlich gesagt wird, du darfst eben auch verschiedene Arbeitsstellen haben und dich ausprobieren, war ich sehr stark so in diesem Mindset unterwegs. Ich muss mir eine sicherere Arbeitsstelle suchen und da immer bleiben. Das habe ich nicht dann gemacht, bin nochmal studieren gegangen und habe dann in einem Startup angeheuert, sozusagen in den Kinderschuhen. Und jetzt ein paar Jahre vorgespult, habe ich schon in mehreren Startups gearbeitet, geholfen, sie aufzubauen. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, also ganz besonders kreativ zu arbeiten, Geschäftsmodelle aufzubauen und an Stellschrauben zu drehen, wie wir gemeinsam die Welt besser machen können und das in meiner Arbeitswelt irgendwie zu integrieren. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und jetzt bin ich selbstständig seit 2 Jahren, um genau das zu tun. Also zum einen Freelancerin, zum anderen baue ich viele tolle, spannende Geschäftsmodelle und nicht nur Geschäftsmodelle, sondern insbesondere für mich also Impact in Unternehmen, Unternehmen, wo wir irgendwie nicht nur für uns selbst, sondern für alle was besser machen. Und da bin ich jetzt auf Kim und Carsten nicht nur gestoßen, sondern habe zusammen mit ihnen auch die New Work Society gegründet, worüber ich mich sehr freue. Da kommen wir aber bestimmt noch zu.
Deswegen garantiert.
Danke dir, Lea. Ja, Carsten, ich bin 35, habe einen wunderschönen kleinen Sohn, 3,5 Jahre alt. Und wo man jetzt, glaube ich, schon direkt die Diversität in unserem Dreiergespann sieht, bin seit knapp 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahren in der Großkonzernwelt unterwegs im HR-Bereich. Habe da auch ganz klassisch angefangen mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann. Und dann bin ich eigentlich immer im HR-Umfeld geblieben, gerade im strategischen Projektmanagement. Und habe vor knapp 1 Jahr, 1,5 Jahren das ganze Thema, ja, Zukunft der Arbeit, New Work, für mich so, ist so ein bisschen auf den Radar gekommen, hat da dann schon lustigerweise ein relativ spontanes Gespräch mit Kim, ich glaube, waren knapp 2 Stunden Mittagspause, wir kannten uns noch nicht wirklich und du hast viel erzählt, was ich damals nicht wirklich verstanden habe, aber das Feuer ist übergesprungen und habe dann eine Ausbildung zum New Work Facilitator gemacht. Also wie kann man das Thema New Work in Unternehmen begleiten, beziehungsweise auch weiter voranbringen. Habe dort nicht die Lea kennengelernt, aber sie war auch da. Entsprechend ist das schon so ein kleiner Bogen, was uns so ein bisschen miteinander verbindet. Und genau, das ist so ein bisschen das, was mich auch antreibt, so diese Fragestellung, okay, wenn man sich jetzt New Work mal ein bisschen in die Tiefe anschaut, hilft es ja nicht nur, wenn wir irgendwelche Enthusiasten, die selbstständig sind, haben, die das Thema für sich leben, sondern am Ende des Tages ist es ein ganzheitlicher gesellschaftlicher Ansatz. Und das finde ich ganz spannend, wie man das in einen Großkonzern-Kontext übersetzt.
Ihr seid super divers, aber wenn man genau hingehört hat, hat man gemerkt, euch alle treibt die eine Frage um, wie geht das noch besser mit dieser Arbeit? Und jetzt muss man sich vorstellen, drei Personen aus unterschiedlichen Regionen leben ihr Leben. Und dann ist es so, wie wenn Planeten, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit dem Thema Sternkunde und Planetenkunde, aber dann gibt es ja diesen Fall, wenn dann Planeten zusammenstoßen und dann entsteht was ganz Großes, weil sie kollidieren. Stars collide, wie man so im Englischen sagt. Erzählt uns mal, wie habt ihr zusammengefunden? Carsten, du hast es eben gerade schon mal kurz angeteasert. Und was war dann das Ereignis, der ausschlaggebende Moment, dass ihr gesagt habt, wir drei zusammen, das wird groß und jetzt legen wir los?
Ja, also zum einen, Carsten, als du damals noch bei Merck gearbeitet hast, in der Zeit, als ich Bergmann so das erste, zweite Mal gelesen hatte, habe ich mich auf LinkedIn mit relativ vielen Menschen vernetzt, die bewusst in ihrem LinkedIn-Profil New Work verwandt haben, den Begriff, weil über Sprache ist präzise und wenn Menschen diese Wörter benutzen, dann macht es irgendwas mit ihnen. Und da ist mir dann Carsten eben aufgefallen, wir hatten uns das erste Mal getroffen, noch in seiner Rolle als bei Merck und so, und da haben wir uns darüber das erste Mal kennengelernt. Und dann verlief das Ganze so ein bisschen im Sande. 3-4 Jahre später, glaube ich, war das dann. Oder 1-2, ich weiß es gar nicht mehr.
War ein Dreivierteljahr, es ging schnell. Also scheinbar hast du sehr schnell zwischendrin Bergmann nochmal gelesen.
Ja, ist tatsächlich so. Dann habe ich, warum auch immer, den Rappel gehabt, ich müsste jetzt mal wieder ein bisschen was alleine machen. Ich war gerade in einem Team unterwegs, habe aber gesagt, hey, ich muss mich gerade ein bisschen freischwimmen, ich will was machen, was den Enthusiasten in mir befriedigt, und habe dann wieder mal über LinkedIn eine Automatisierung fahren lassen und habe ganz viele Menschen mit dem Thema New Work angeschrieben, beziehungsweise bewusst Menschen, die bei einem Ausbildungsanbieter diesen New Work Facilitator gemacht haben. Ich nenne es jetzt einfach die TAM aus Berlin.
Liebe Grüße.
Warum? Liebe Grüße, genau sieht's aus. Weil ich 1-2 Leute in meinem Netzwerk hatte, die das gemacht haben, mit denen ich mich unterhalten hatte, und oh krass, das hört sich echt, also das hört sich schon smarter an als vieles, was da draußen am Markt sonst so gelabert wird zu dem Thema. Und dann wollte ich Interviews führen, um eine Plattform für New Work Enthusiastinnen zu bauen, letztendlich, weil ich gesagt habe, hey, die gehen raus, die haben Bock, die sind motiviert, aber dann kommt die Realität und haut ihn einfach mit Lichtgeschwindigkeit in die Nase so. Und dafür wollte ich gerne ein Support-System bauen. Und deswegen habe ich mir Menschen gesucht, wo ich auf Interviewbasis und quasi mir ein Business-Model zurechtlege, wie man die bestmöglich unterstützen kann. Und da waren unter anderem Carsten und auch Lea dabei. Und ich fing an mit meinen Fragen und erklärte so ein bisschen, was ich machen wollte. Und dann waren beide so, ich glaube, da will ich mitmachen. Was hältst du davon, wenn ich das und das noch mache und das und das? Und ich so, hatte ich jetzt irgendwie nicht mitgerechnet, aber cool. Lass doch mal reden. Und Carsten und Lea waren, das ist aus der Vergangenheit so ein bisschen der Begriff entstanden, die Definition der Self-Invited. Also einfach dieses, krass, finde ich total anziehend, könnte ich das dazu beitragen, darauf habe ich Bock, das will ich machen, hast du Lust? Und das war ein sehr natürlicher Prozess, der da einfach entstanden ist. Und the rest is history. Und den dürfen jetzt Carsten und Lea aus ihrer Brille erzählen.
Ich finde den Moment ganz interessant. Als Kim mich das erste Mal interviewt hat, das war das ja sehr in der Perspektive, ich möchte sozusagen ein Angebot stricken. Und könntest du dir vorstellen, dann dieses Angebot zu nutzen? Und dann habe ich das ja so ein bisschen umgedreht. Und da hatte Kim aber schon den Namen der New Work Society, der mit mir sofort sehr resoniert hat. Fand ich cool. Und Community und Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Sowas kam dann bei mir als Bild auf und ich war da schon ungefähr ein Jahr als Selbstständige unterwegs, und ich bin jetzt nicht unbedingt selbstständig geworden, weil ich keine anderen Menschen um mich herum haben mag oder keine Teams, sondern weil sich das so in meinem Lebensweg entwickelt hat und insbesondere wieder zu New Work verlinkt, ich auch ein Stück weit autonom, also freiheitlich unterwegs sein wollte. Mir fehlte aber total die andere Seite, das Team, der Austausch, das gegenseitig mit Ideen befruchten. Und dann habe ich ziemlich schnell rausgehört, dass diese Gemeinschaft entstehen soll. Und ich wollte aber eben, wie gesagt, nicht nur Konsumentin sein des Ganzen, sondern dann eben wirklich mit anpacken. Und habe Kim dann die Frage gestellt, soll das dann eine Kim Society sein oder soll das eine New Work Society sozusagen sein für alle? Also soll es insbesondere um dich als Person gehen, die das Angebot macht, oder wollen wir da eigentlich nicht gemeinsam Co-Creation betreiben, so ein bisschen? Und ich weiß noch den Moment, wo Kim mich sehr irritiert angeschaut hat und gesagt hat, diese Frage habe ich mir noch so gar nicht gestellt, das kam in meinem Kopf gar nicht vor. Und dann auf einmal aber so ein Aufbrechen passierte in Form von, ja, doch, das klingt für mich eigentlich spannend. Ich habe das Gefühl, dass Kim vorher auch gar nicht so darüber nachgedacht hat, wie man diese New Work Society eben wirklich mit vielen Menschen, die auf Augenhöhe anpacken sozusagen, denkt, sondern eher so ein bisschen Startup-Business-Modell-Charakter. Und das finde ich super spannend, mit euch gemeinsam diesen Weg zu gehen, gerade wo wir immer noch auch oft nicht wissen, wo er landet sozusagen, sondern sehr agil zu schauen, was braucht die Gemeinschaft, was können wir, wie können wir die Leute einladen, wirklich cool zu kreieren, also wie können wir quasi organisch gemeinsam wachsen und wirklich einen Impact generieren und nicht in die alten Wirtschaftsfallen tappen sozusagen, dass wir am Ende doch nur ein Anbieter für verschiedene Dinge sind, sondern wir wollen eben wirklich zusammen die Welt ein bisschen besser machen und die Arbeitswelt gestalten.
Also ich glaube, bei mir hat auch viel dann auch noch der Einfluss rund um die Ausbildung mit reingespielt in das Gespräch mit Kim, dass ich mir halt im Rahmen der Ausbildung wirklich gefragt hatte, wie kann man jetzt wirklich ins Wirken kommen? Am Ende des Tages war mir klar, ich möchte selber mit eine bessere, menschenzentriertere Arbeitswelt kreieren. Die Frage war nur immer, wie funktioniert das? Wie kann ich selber wirksam werden? Und alleine ist man immer relativ, ja, hat man nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Ja, und dann kam genau im Anschluss daran, in diesen Gedankenprozess, kam dann das Interview mit Kim und wir haben angefangen rumzuspinnen, haben gesagt, wir hätten die Idee, wir brauchen eine Community, weil man sich dann gegenseitig unterstützen könnte. Man könnte Ideen fördern, die in der Community entsteht. Man könnte noch X, Y, Z an Ideen mit draufbauen. Und wir haben halt einfach gemerkt, ja, dadurch entsteht eine Schwungmasse, die jetzt nicht von uns abhängig ist, klar, von uns im Moment gerade stark getrieben ist, aber wir möchten explizit Menschen haben, die Lust haben, Teil dieser Schwungmasse zu sein, ohne das jetzt negativ zu meinen, sondern einfach merken, hey, da springe ich mit drauf, da mache ich mit und hier bewegt sich was, hier kann ich wirksam sein. Und das war einfach etwas, wo ich gemerkt habe, hier kann ich kreativ sein, hier kann ich mich selber einbringen in meiner Geschwindigkeit, in meiner Stärke. Und da habe ich gesagt, okay, also ich bin gerne mit an Bord, wenn ihr mich mit an Bord haben wollt. Und
kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie das konkret aussieht? Wie kriegt ihr diese Schwungmasse zum Schwingen?
Ja, also wir haben jetzt am Ende des Tages, wenn man sich überlegt, man möchte ein Netzwerk aufbauen, ist natürlich der allererste Gedanke, den man hat, oh cool, wir bauen eine Online-Community auf und da werden jetzt ganz, ganz viele Leute rein, haben eine LinkedIn-Gruppe und los geht's. Dann haben wir halt gesagt, gerade auch das, ne, können wir auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir einen Safe Space, wo man am Ende des Tages, wir haben gesagt, wir brauchen einen Safe Space, um offen über Gedanken und über mögliche Szenarien diskutieren zu können. Wenn wir über eine Zukunft der Arbeit sprechen wollen, müssen wir auch die Realität klar benennen können und auch sagen können, einfach rumspinnen können, wie die Zukunft aussehen könnte, um dann zu sagen, wie könnten wir da hinkommen. Und dafür braucht es erstmal einen Safe Space, wo man sagt, ich fühle mich hier wohl, dass ich diese Ideen, diese vielleicht auch disruptiven Ideen, auch teilen kann. Wir haben gesagt, das zu schaffen in einer Online-Community zu dritt ist erstmal eine Herausforderung. Lasst uns das doch in einem persönlichen Treffen, in einem persönlichen Event machen, weil da können wir sehr viel einfacher diesen Raum schaffen, einfach weil wir die Rahmenbedingungen mitteilen können. Wir können selber da sein und verletzlich sein. Und das, so ist dann die Idee geboren, wo wir gesagt haben, unser allererster Schritt ist ein Event, ein Barcampathon. Den hatten wir jetzt kürzlich, unser erstes Event im April gemacht in Frankfurt, was quasi eine Mischung ist aus einem Barcamp. Man öffnet den Raum für Ideen, jeder darf sich einbringen, man tauscht sich darüber aus, und einem Hackathon, der in dem Moment als Marktplatz der MacherInnen gemacht wurde, wo wir gesagt haben, möchten diese Ideen nehmen oder einen Teil dieser Ideen und gucken, wie wir da ins Wirken kommen können. Was von diesen Ideen können wir umsetzen? Welche Teams können wir bilden und können dann loslegen? Weil wir gesagt haben, es bringt nicht nur was über New Work rum zu philosophieren. Das macht mega Spaß. Aber wir können mit dem Thema New Work nur wirksam werden, wenn wir auch zeigen, dass das funktioniert. Und dass wir den Leuten auch die Chance geben, daran mitzuwirken und Spaß daran zu haben und zu sehen, hey, cool, hier kann ich wirklich was umsetzen, und zwar etwas, was mich persönlich wirklich irgendwie, ja, den Enthusiasten in mir fördert, so wie Kim es eigentlich auch gesagt hat.
Und ich als Außenstehende, ich war nicht dabei, habe die Fotos gesehen und hatte direkt FOMO und dachte so, Mist, da war ich jetzt nicht dabei und da ist aber so viel entstanden. Also herzlichen Glückwunsch, dass euer Kickoff so grandios gelaufen ist und ich bin gespannt auf alle weiteren Events, die da kommen. Jetzt, Kim, du hast eben von Fridtjof Bergmann gesprochen, du bist auf LinkedIn gegangen, hast Leute gesucht, die New Work in ihrem Profil haben. nehmen wir 30 Profile, die New Work in ihrem Profil haben. Wir rufen die an und fragen nach der Definition von New Work. Da wird es viele unterschiedliche Definitionen 30. geben. 35 vielleicht, auch wenn man nochmal nachhakt. Manche haben Fridtjof Bergmann gelesen, manche nicht. Ja. Auf welcher Definition fußt denn die New Work Society? Was sind die Grundannahmen von New Work, die ihr sagt, das ist das, was uns zusammenschweißt in unserer Denke?
Also ich glaube, dass, also wenn jemand über New Work redet und Bergmann noch nicht gelesen hat, ist es generell, würde ich mal sagen, eine eher schwierige Diskussion. Das heißt so ein bisschen wie in der Ricola-Werbung, wer hat es erfunden? Ja, es hat er halt erfunden so und er hat da schon die Baseline gesetzt. Ich mache dem Menschen aber insofern überhaupt gar keinen, ist überhaupt gar kein Stress, wenn man es noch nicht gelesen hat, wenn man einen offenen Kopf dafür hat und wenn man es aus den richtigen Werten heraus sich diesem Thema nähern möchte, dann ist es völlig okay. Ich habe Bergmann auch 5-mal lesen müssen, bevor ich mir jetzt irgendwie eine Story zusammengestrickt habe, die ich anderen Menschen erzählen kann. Wo wir beim Thema wären. Also die Grundannahme für mich, oder es gibt 2 große Grundannahmen, die Bergmann trifft und die, ich finde, die es ganz gut auf den Punkt bringt. Das erste ist, alles ist Arbeit. Alles, was wir tun, ist Arbeit. Ob das die Care-Arbeit ist, ob das die Beziehungsarbeit ist, ob das die Lohnarbeit ist, es ist völlig egal. Wir wirken immer, wir arbeiten immer im Ich, im Wir und im Alle. Wir tun was für eine Gruppe, wir tun was für die Welt, wir tun was für uns. Das ist wenn das die Grundannahme ist, dann kommt von Bergmann noch hinzu, dass Arbeit Energie geben sollte und nicht nehmen sollte. Und wenn man sich diese 2 Grundannahmen anschaut, dann ist eigentlich das, was den Rahmen setzt für das Thema New Work rund um Bergmann. Dementsprechend geht es auch, also solche Begriffe wie Work-Life-Balance ergeben dann urplötzlich keinen Sinn mehr, weil man sagt, hey, ich arbeite und ich lebe. Ja, Moment, aber Arbeit und Leben ist ja Arbeit und Arbeit, also ist es ja quasi eins. Wie kann man das denn so gestalten, dass man da in Balance ist? Wie kann man das so gestalten, dass man achtsam für sich, für die Menschen um sich rum und für die Welt ist? Wie kann man das so aufsetzen, dass man eben auch Arbeit tut? Und Carsten, du hattest es gerade eben erwähnt, Thema Safe Space, dass man intrinsisch motiviert ist, dass man in einer psychologischen Sicherheit wirksam werden kann. Das heißt, es geht um einen sehr systemischen Ansatz, wo es wirklich um Rahmenbedingungen geht, in denen man gemeinsam bestmöglich wirken kann, in denen man autonom ist, in denen man kompetent ist und in denen man sich zugehörig fühlt, was die 3 Ingredienzen von intrinsischer Motivation sind. Und wenn man mal das Ganze so ein bisschen auf die Arbeitswelt oder auf die aktuelle auch Unternehmenswelt ummünzt, dann frage ich immer ganz gerne geschäftsführende Inhaberschaft, stellt euch vor, eure Mitarbeitenden wachen morgens auf und haben richtig Bock, zur Arbeit zu gehen. Wie fändet ihr das? Ja, das ist doch super, seht ihr? Aber das werdet ihr mit Geld nicht hinbekommen. Und das ist der Ansatzpunkt, wo man anfängt, über New Work zu diskutieren, wo man anfängt, über systemische Voraussetzungen zu diskutieren, wie man es schafft, Arbeit in Gänze so zu gestalten, dass sie intrinsisch motiviert. Und das ist, glaube ich, das, was für mich die Bottomline bei Bergmann und New Work ist.
Ich würde jetzt gerne mal einen kurzen Raum aufmachen für gängige Fehlannahmen über New Work, die ihr gerne ein für alle Mal verbannen würdet. Kim, du lachst schon, Carsten grinst auch schon, Lea auch. Wie sieht's bei dir, Lea, aus? Was würdest du gerne mal aus der Welt schaffen, wo du sagst, nein, 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 das ist nicht New Work in dem Sinne?
Naja, ich glaube, das Erste, was bei dem Stichwort New Work, wovon übrigens das einmal vorweg gesagt, nur ungefähr 60% aller Menschen in Deutschland irgendwie mal was gehört haben. Also wir glauben immer, wir alle kennen jetzt New Work und in unserer Bubble, in unserem Umfeld aus HR, Unternehmensentwicklung und so weiter, glauben wir viele schon, dieser Begriff ist irgendwie schon tot diskutiert und wir haben ihn eigentlich schon zerredet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen da auch in die anderen Bereiche schauen und viele Menschen kennen New Work gar nicht, die nicht aus diesen Fachbereichen kommen oder wirklich nur sehr, sehr rudimentär. Und Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, denken irgendwie immer, das hat was mit Homeoffice zu tun. Das ist immer noch so die ganz klassischste Baseline. Annahme ist, New Work, das ist doch das mit Homeoffice, hybriden Arbeiten, flexiblem Arbeiten und dann hört's auf. Also eigentlich nur Rahmenbedingungen von Arbeitszeiten und Arbeitsorten zu verändern und dann haben wir New Work. Wenn jetzt, das wäre ja ziemlich simpel, dann können wir eigentlich ja in jedes Unternehmen gehen und können sagen, okay, wir gucken uns mal an, wie wir möglichst flexibel hier miteinander arbeiten können und dann ist New Work schon geschehen. Also damit würde ich gerne aufräumen, denn sobald man ein bisschen näher reinschaut, kommen wir zu dem Thema von Kim, was er uns gerade skizziert hat. Also New Work ist eben insbesondere auch eine Kulturfrage. Und das finde ich super spannend, dass die 2. Annahme, die viele haben, New Work ist doch nur was für Büroberufe. Überhaupt nicht aus meiner Sicht. New Work kann in allen möglichen Branchen, beziehungsweise wenn wir auf die These alles ist Arbeit kommen, in allen Bereichen wirken. Und ich habe mich insbesondere im Bereich des Facilitators, also da mussten wir eine Abschlussarbeit machen und habe mich da ganz besonders damit beschäftigt, wie kann man zum Beispiel New Work in die Landwirtschaft bringen. Also wie kann man dort in Landwirtschaftsbetrieben New Work denken oder wie kann man das in Handwerksbetrieben machen? Also genau das, diese Ansätze finde ich super spannend und da gibt es unheimlich viel, was wir im Bereich New Work machen können. Also das, wenn man es eben ganzheitlich betrachtet, schließt es überhaupt nicht nur Büroberufe ein oder das Management oder whatever.
Ich habe es so schnell nicht gefunden. Wir haben nämlich lustigerweise im Rahmen von unserem ersten Barcampathon ein New Work Bullshit Bingo gespielt, wo wir genau unsere Teilgebenden gebeten haben, diese Sachen aufzuschreiben, aber meine Hauptdinge, die mir da immer einfallen, wo ich da immer negative Gänsehaut kriege, in gewisser Weise sind halt einfach diese Insellösungen. Also egal, ob es jetzt irgendwie schöne Büroflächen sind, ob es das Thema ist, okay, wir nutzen jetzt einen neuen Kommunikationskanal und sind jetzt auf einmal fancy oder wir überlegen uns, was haben wir denn jetzt noch im Beraterportfolio, was möglichst modern ist, wo wir dann New Work dran klatschen und dann sind wir alle glücklich, weil wir dann als New Work Unternehmen unterwegs sind. Genau das, was Lea eigentlich gesagt hat, dieser ganzheitliche Ansatz, der aber auch noch für jedes Unternehmen spezifisch ist. Es gibt halt nicht die eine Lösung, wo du sagst, das ist der perfekte, so wäre das perfekte New Work Unternehmen. Und das machen wir jetzt Copy-Paste auf jedes Unternehmen in der gleichen Größe oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Du musst jedes Unternehmen, die Mitarbeitenden haben einfach verschiedene Rollen, haben verschiedene Perspektiven, haben einen anderen Bezug zum Unternehmen oder zum Produkt. Und das gehört alles mit dazu, wenn du eine Kultur entwickeln möchtest. Das heißt, du kannst gar nicht reingehen als externes Unternehmen und sagen, so ist es. Redest mit der Geschäftsleitung und sagen, ja, dann die sagen, ja, sieht gut aus, machen wir. Wenn du die Mitarbeitenden gar nicht mitgenommen hast, dann wird da nichts draus. Und das ist für mich immer das Thema, was mir so wichtig ist, darüber zu diskutieren, weil es funktioniert einfach nicht, wenn du das einfach nur, wenn du den riesigen Elefanten nimmst und sagst, ich fange jetzt mal hinten in der kleinen Ecke an. Das ist immer Kims kleines Beispiel, was er wahrscheinlich gleich nochmal viel besser darstellen kann. Es funktioniert halt nicht, sondern du musst über das Ganzheitliche diskutieren und musst dir darüber im Klaren werden, dass vielleicht auch nicht alle Elemente mit KPIs zu messen sind, nicht kurzfristig. Und das ist etwas, was halt, glaube ich, gerade im Großunternehmenskontext eine sehr spannende Diskussion ist. Aber Kim, du darfst vielleicht gerne was zu deinem Elefanten sagen, wenn du möchtest.
Ja, bitte, jetzt bin ich neugierig.
Also, das ist vielleicht nur, um das aufzugreifen, ich sage mal, New Work ist der große rosa Elefant, der im Raum steht und alle gucken sich das Ding an und sagen so, oh mein Gott, das ist ja ganz schön riesig, globale Utopie. Ach, wir fangen mal mit dem Hinternschnitzel an und dann machen sie irgendwie Homeoffice und glauben, damit hätten sie was erreicht. Die Herausforderung ist halt, dass es nicht um den großen Elefanten geht, sondern es geht um den Elefanten. Das heißt, man muss nicht anfangen mit dem großen Elefanten und was rausschneiden, sondern man muss mit kleinen Elefanten anfangen. Also das heißt, es muss ganzheitlich auf kleiner Ebene angefangen werden. Denn, und das ist vielleicht auch mein größtes Learning auch aus der letzten Zeit, New Work ist ein Zielzustand. Das heißt, man kann nicht sagen, oh, wir sind jetzt bei 50% New Work. Das funktioniert nicht. Also entweder ist man bei der 1.0 und iteriert von da aus dann weiter oder eben nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das muss man nur verstanden haben. Und alle Sachen, die gerade eben genannt wurden, deswegen früher war ich immer so, also ich war, durch ein paar Jahre Therapie hat sich das auch bei mir ein bisschen aufgeweicht. Ich war immer so in diesem, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, Mindset unterwegs? Wenn die halt gesagt haben, ja, Homeoffice und Sitzsack und Kicker ist doch
Obstkorb,
genau. Das ist doch New Work so. Wo ich mir dann gesagt habe, nein, das ist doch gar nicht. Wo ich mittlerweile aber sage, wenn ihr zulasst, was das, diese eine Methode dann für euch bedeutet und wenn ihr das emergieren lasst und die Rahmenbedingungen schafft dafür, dass das bestehen bleiben darf, kann das zu New Work werden. Nehmen wir mal das Thema Homeoffice. Wenn man Homeoffice durchdenkt und durchdekliniert bis zum allerletzten und sagt, wenn das funktionieren soll, dann geht es gar nicht anders als mit maximalem Vertrauen und intrinsisch motivierten Menschen. Weil wenn du Leute im Homeoffice lässt und sie ihnen nicht vertrauen kannst und nicht darauf vertrauen kannst, dass sie Bock auf ihre Arbeit haben, bestmöglich eingesetzt sind und auch noch autonom Entscheidungen treffen können, dann kreierst du damit eine riesengroße Shitfuckery. Das heißt, wenn du dich auf dieses einzelne Thema wirklich einlässt, kann daraus in der Emergenz, wenn du die Rahmenbedingungen schaffst, kann da immer ein New Work draus werden. Nimm den Kickertisch. Ja, dann machst du einen Kickertisch und dann haben die Leute Spaß. Und dann sagst du, ja, da musst du dich ausloggen beim Time-Tracking. So, ah, okay. Wenn du dann sagst, ja, Moment, wenn ich das immer machen soll und das ist ja, um Kreativität zu fördern und dann können wir das mit dem Time-Tracking eigentlich nicht machen und Time-Tracking ist ja sowieso schwierig und eigentlich müsste ich dann ja auch reinkommen dürfen. Das heißt, wann immer sich ein kleines Thema nimmt und das nicht nur einzeln betrachtet, sondern die Emergenz zulässt, kann das alles immer zu New Work führen. Aber die meisten sind halt, die meisten brechen halt, das ist diese, keine Ahnung, ist es nicht die Innovationsadoptionskurve, aber dieses mit dem Mount Stupid, der Hype-Cycle, genau. Die meisten setzen was ein und alle sind am Anfang so, und dann wird es richtig dreckig, weil man sich auf einmal die schweren Fragen stellen muss. Und dann heißt es so, nee, ist uns zu groß, das lassen wir jetzt doch wieder. Und dann wird zurückgerollt und dann wird es meistens noch schlimmer als vorher. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung auch mit dem Thema New Work, dass viele Beratungen, BeraterInnen sich das Thema genommen haben, das aus einer sehr, sehr kleinen Linse betrachtet haben und immer dann, wenn sie schwierigen Fragen aufkamen, gesagt haben, oh, da haben wir leider keinen Workshop zu, tschüss.
Aber es ist ja auch genau diese Beratersprech. Also sie schreiben ja irgendwie den einen Point of View nach dem anderen. Und Point of View sagt ja schon, es ist der eine Blickpunkt, den ich habe, der links und rechts und das dahinter und das davor komplett außen vor lässt. Exakt. Was sind so die, ich sag jetzt drei, ich limitiere uns hier ganz hart, drei Erfolgsfaktoren, dass der Kicker wirklich end-to-end gedacht werden kann und seine Kraft ausleben kann?
Ich fange mal mit einem an. Kim hat, glaube ich, schon ganz viele im Kopf. Ich würde mit einem anfangen, der für mich immer vor allem steht, der zu New Work gehört, aber den man, wo ich mich freuen würde, wenn der in Unternehmen auch alleine kommt als Punkt. Und das ist ganz stark das Thema psychologische Sicherheit. Also von mir aus brauchen Sie sich gar nicht mit allen anderen Facetten im ersten Schritt beschäftigen. Natürlich würde ich mir das alles wünschen, aber wir wissen, dass wir alle individuell sind, so wie die Menschen individuell sind, sind es auch die Unternehmen. Aber psychologische Sicherheit, also ich darf Kritik äußern, ich habe das Gefühl, hier sicher zu sein in diesem Unternehmen, so wie ich bin und so weiter. Das ist, glaube ich, für mich erstmal eine absolute Grundbasis, an der man auch messen kann, ob eine Kultur einigermaßen auf gesunden Füßen steht, um weitere Dinge emergieren zu lassen, um auszuprobieren, Experimente zu fahren und so weiter. Wenn die schon nicht gegeben ist, können alle anderen Dinge irgendwie immer nur scheitern. Weil immer, wenn ich dann was ausprobiere, dann kriege ich Lügen oder gar kein Feedback von den Leuten. Und es kann, also es endet dann einfach relativ schnell irgendwo in der Weiterentwicklung, weil die Menschen, wenn keine psychologische Sicherheit da ist, sich nicht trauen, sich selbst so zu zeigen, wie sie sind. Und dann kriege ich auch viele Dinge gar nicht hin. Wie soll ich denn zum Beispiel rollen- und stärkenbasiertes Arbeiten machen, wenn die Menschen sich immer verstellen müssen, wenn sie zur Arbeit kommen? Wie soll ich denn diese Leute dann wirklich sehen und einsetzen können und all diese Dinge? Deshalb einmal zurück, psychologische Sicherheit wäre mein Wunsch, Go-To.
Ich hatte gesagt, vielleicht Kulturpassung. Also es bringt nichts, wenn du einen Kickertisch dahinstellst, wenn einfach die Mitarbeitenden das überhaupt nicht gebrauchen können, beziehungsweise es auch überhaupt nicht in Ordnung ist oder sie ausstechen müssen, wenn sie jetzt Spaß am Kickertisch haben wollen. Das heißt, es müssen die Rahmenbedingungen dafür da sein, dass man halt einfach den Sinn hinter diesem Kickertisch, dass man die Menschen zusammenbringt und dass sie vielleicht danach noch sich austauschen zu irgendwelchen Gedanken. Dieser Rahmen muss gegeben sein, das muss in diese Kultur passen. Das heißt, der schönste Kickertisch in einer tollen Küche oder Aufenthaltsraum oder was auch immer, bringt nichts, wenn es halt in der Unternehmenskultur einfach überhaupt nicht genutzt wird.
Mir blutet immer das Herz, wenn Mitarbeitenden die Aufgabe gegeben wird, macht euch mal zum Thema New Work Gedanken. Das ist so, wie ich denke, oh, die Armen. Jetzt machen sie sich doch tolle Gedanken und dann im Endeffekt werden sie doch wieder nur zusammengeschustert und ihnen wird alles weggestrichen. Deswegen mein ultimativer Tipp, think big, start smart. Der Kickertisch ist vollkommen okay. Wenn aus der Geschäftsführung, aus der Inhaberschaft, ich gehe sogar so weit aus der Shareholder-Ebene, egal wer das ist, ein Backing da ist, dass man dieses Thema wirklich emergieren lassen kann. Also im Sinne von, wir lassen den Kickertisch jetzt ein Jahr lang stehen und akzeptieren erstmal alles, was da jetzt rauskommt. Und wir als Geschäftsführende oder als Inhaberschaft, wir stehen da auch dran. Weil wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen, weil wir zeigen wollen, wir meinen das ernst. Wenn das nicht gegeben ist, wenn es kein Vorleben gibt. Ich meine, wir reden über Hierarchien in 99,9% aller Unternehmen. Das heißt, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Doofer Spruch, stimmt aber leider zu 100%. Dementsprechend, wenn es von der obersten Führungsebene kein Vorleben gibt, dann sollte man es einfach lassen. Also mein Liebling war Coworking Space Tour durch Deutschland, New Work Coworking Space von der Unternehmung. Ich wurde eingeladen als Referent und dann habe ich gesagt, so, und wer von euch ist jetzt hier in der Geschäftsführung? Und also, die sind zu Hause. Da habe ich gesagt, ey, tut mir richtig scheiße leid, Leute. Weil egal, was ihr jetzt macht, ihr werdet da hinkommen und dann heißt es wieder, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Ja. Aber einen Kickertisch können wir mal machen. Und du denkst so, ja, das ist halt How to Kill Intrinsic Motivation 101. So, das tut einfach nur leid und tut einfach nur weh. Und dementsprechend, wenn es nicht wirklich von der Geschäftsführung eingeleitet ist, geschützt wird, zum Thema psychologische Sicherheit, Ressourcendreiklang, Menschen, Geld, Zeit, das muss gesichert sein, um experimentieren zu können. Wenn das nicht der Fall ist, dann lasst es lieber gleich. Weil sonst rennen auch die guten Leute irgendwann weg, weil die verstehen, das hat hier keine Nachhaltigkeit. Wieso zur Hölle soll ich hier extra was reinstecken, mir Gedanken machen, wenn es doch wieder nur beim alten Käse landet?
Absolut. Ich hatte gerade letzte Woche mit meinen Studenten einen kleinen Exkurs zum Thema Selbstwirksamkeit. Und sowas killt ja auch diese Selbstwirksamkeitserwartung. Wie sehr kann ich in meinen Kompetenzen vertrauen? Wie sehr glaube ich, dass ich das schaffe? Und wenn ich aber so einen Fake-Raum gebe zum Experimentieren, der dann mit Benzin umgossen wird und angesteckt wird, dann gebe ich den Mitarbeitenden auch das Gefühl, dass sie gar nicht auf ihre Kompetenzen und ihre Meinung vertrauen können. 100%. Und da sind wir wieder beim Thema psychologische Sicherheit. Da schließt sich der Kreis.
Das Lustige ist, man muss sich ja nur seine Kindheit angucken, dann kennt man das Phänomen. Wenn die Eltern gesagt haben, plant mal das Wochenende, ohne weitere Rahmenbedingungen zu setzen, dann ist da Kino, dann ist da Süßigkeiten, Eis und so ist was rausgekommen. Und dann kommt man zurück und sagt, hey, wir haben uns richtig viele Gedanken gemacht, guck mal, wie geil. Und die sagen so, sorry. Und dann wird die Hälfte weggestrichen. Irgendwann hörst du auf. Irgendwann hörst du einfach auf, Vorschläge zu machen. Irgendwann hörst du auf, und wenn du gefragt wirst, und, was wollt ihr am Wochenende machen? Sagst du, nee, macht ihr mal. Und das ist die innere Kündigung. Und das ist genau das, was in den meisten Unternehmen passiert.
Ich möchte gerne auf einen Begriff eingehen, den du eben verwendet hast, Carsten. Und als du von eurem Barcampathon gesprochen hast, hast du von Teilgebenden gesprochen. Mich hat das total bestärkt, weil ich dachte, oh krass, ich fühle mich voll empowered. Was hat euch bewegt dazu, diesen Blickwinkel umzudrehen? Und was muss passieren, dass dieser Blickwinkel auch in Unternehmen Einzug erhält? Ich glaube, ich würde mich mega empowered fühlen, wenn ich in mein Unternehmen komme und da heißt, Steffi, du bist jetzt Teilgebende. Und da weiß ich genau, it's my turn to give. Und das will auch jeder hören.
Ich kann gerne mal den Start machen, warum wir dich Teilnehmer genommen haben. Ich glaube, es kommt viel jetzt auch noch darauf zurück, was Lea ganz am Anfang gesagt hat, was eigentlich die New Work Society auch ausmacht. Wir wissen auch, dass wenn wir irgendwann eine gewisse Größe haben, dass wir Menschen haben, die einfach sich das gerne durchlesen, was wir machen, oder Reports dazu lesen und so weiter und es einfach spannend finden und gut ist. Aber wir wissen auch, dass wir nicht nur zu dritt sein wollen. Wir wollen viele Menschen, die Lust haben, mitzugestalten. Und da brauchen wir keine Teilnehmer, weil die würden zu so einem Event kommen, zuhören, Spaß haben, alles gut, sondern wir möchten Menschen, die sagen, hey, ich habe richtig Lust, ich komme mit Energie rein und ich möchte die Energie mit rausnehmen und in einem Team wirksam werden. Ich gebe aus meiner Perspektive, gebe ich Energie mit rein, werde bestärkt, finde andere Menschen, die diese Energieressource auch mitteilen. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt, was rausgeht rund um das ganze Thema Schulen und Studenten, wie wir da besser in die Kommunikation gehen können, rund um das Thema New Work oder einfach in die Diskussion an sich. Und da haben sich direkt Menschen gefunden, die gesagt haben, finde ich einen super Impuls, möchte ich mitarbeiten. Und da das können ja nicht, also wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es sind, ich glaube 8 Projekte, die können wir nicht aus dem Team von 3, die das parallel zu ihren jeweiligen anderen Verantwortlichkeiten machen, steuern. Das funktioniert einfach nicht, sondern wir brauchen Menschen, die sagen, ich gebe Teil an der New Work Society und möchte mitmachen. Und das ist genau dieser Punkt, weswegen wir ganz klar von Anfang an gesagt haben, wir brauchen Menschen, die einfach Bock haben, Teil von dieser New Work Society zu sein.
Dafür möchte ich ergänzen, genau was da passiert ist. Und das ist so ein bisschen dieser Zauber, der mich immer noch trägt, seitdem wir da zusammengekommen sind. Vorher haben wir es natürlich mehr in unserem Kopf theoretisch durchgespielt, wie wir uns so einen Safe Space an einem gewissen Ort für eine gewisse Zeit vorstellen. Und dann haben wir es gemacht und haben eben Menschen, die sich vorher nicht kannten, dort zusammengebracht und Ideen zusammengebracht und hatten den Wunsch, den konnten wir ja vorher eigentlich nur als Wunsch äußern, dass hinterher etwas entsteht, was diesen Barcampathon, diese Veranstaltung überdauert und Mehrwert schafft. Und dass es dann am Ende tatsächlich passiert ist, hat, glaube ich, ganz viel eben wieder als Parabel zu tun mit Unternehmen, weil in Unternehmen hören wir ganz oft in den Führungsriegen, unsere Mitarbeitenden übernehmen gar keine Verantwortung und gucken nicht über den Tellerrand, die wissen nicht, was sie tun sollen, denen müssen wir Aufgabenpakete geben, dann kommen wir in dieses Mikromanagement-Thema, denen müssen wir genau sagen, was sie zu tun haben, sonst machen sie es nicht. Und hier haben wir das einmal ganz komplett umgedreht und können das ein bisschen, damit man sich's vorstellen kann, orientiert am Ehrenamt uns angucken. Denn da ist es auch so, dass Menschen zusammenfinden in der Regel, weil sie intrinsisch motiviert sind, weil sie sehen, ich kann irgendwo hier wirksam sein, ich kann was für die Gemeinschaft tun und so weiter. Und in dieser Anlehnung haben wir uns den Barcampathon gedacht und am Ende ist es tatsächlich so passiert, dass Menschen intrinsisch motiviert Verantwortung für ein Thema übernommen haben, was aus ihnen herauskam, wo sie sagen, ich bin jetzt Captain einer Crew, wir haben so ein bisschen die Schiffsthematik hier, weil wir es nicht einfach nur Projekte nennen wollten und diese Leute haben dann Speedboote gestartet und wir sind sozusagen die Stewards, die sie jetzt begleiten und eher im Thema Rahmenbedingungen, was können wir tun, damit ihr auf große Fahrt weitergehen könnt, arbeiten und tatsächlich natürlich auch mitarbeiten, aber insbesondere war es für uns wichtig, dass da Leute sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen und ich mache das auch direkt wahr. Und das ist, glaube ich, das ganz große Thema, was wir in Unternehmen in vielen Stellen im Moment haben, aufgrund einer lang und breit zu diskutierenden Historie, dass dort Menschen sind, selbst wenn sie angesprochen werden, übernimm doch mal Verantwortung, dass es halt nicht plötzlich passiert und man sagt, yay, ja klar, ich freue mich, habe nur darauf gewartet, jetzt endlich hier losstarten zu können, sondern dass da leider oft schon viel verbrannte Erde herrscht.
Darf ich da noch kurz reinspringen, Kim, bevor du was sagst, weil gerade das ganze Thema Unternehmen ist ja natürlich auch etwas, was mich gerade dadurch diesen Blick aus Großunternehmen habe, halt auch immer wieder antreibt und da haben wir einfach die Herausforderung, dass gerade, wenn man halt dann doch am Ende des Tages immer die Shareholder mit im Blick hat, irgendwie guckt, okay, wie können wir sicherstellen, dass wir unsere Zahlen liefern können. Das heißt, man guckt sich dann viele Prozesse sehr, sehr detailliert an, guckt sich Stellenprofile extrem detailliert an und schränkt dann eigentlich diese Freiräume immer weiter ein. Weil jeder, der in einem Großunternehmen schon mal war, weiß eigentlich, am Ende des Tages, und das ist ja auch das Erfolgsrezept am Ende des Tages, kommt sich auf die einzelnen Personen an. Die sind am Ende des Tages austauschbar in der Regel. Also sehr, sehr häufig. Das macht den Erfolg von einem Großunternehmen aus. Aber dadurch ziehst du halt den Menschen in gewisser Weise aus einem Großunternehmen wieder mit raus. Und das ist genau der Punkt. Wenn man möchte, dass die Menschen wirksam werden, müssen sie als Menschen gesehen werden und nicht als ihre Rolle, die sie sind. Das heißt, sie müssen erstens als Menschen gesehen werden und zweitens müssen sie Raum kriegen. Das heißt, jeder von uns hat irgendetwas, was uns intrinsisch mit motiviert. Und erst wenn ich auf der Arbeit den Raum bekomme, das erstens zu teilen, im Rahmen von einem Safe Space, und dann auch noch Zeit bekomme, daran zu arbeiten, dann kann ich wirksam werden. Das wollte ich da noch ganz kurz sagen, wollte nicht reinfallen, Kim, sorry.
Und vielleicht noch mein Take dazu. Wer wären wir als New Work Society, wenn wir nicht das erste Prinzip von Bergmann angewandt hätten? Die Armut der Begierde. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist im Endeffekt am Anfang ein Zielbild vorzugeben, wie sich Arbeit irgendwann mal anfühlen soll. Das war das Einzige, was wir im Endeffekt vorgegeben haben. Mhm. Und das hat bei manchen wirklich dazu geführt, die gesagt haben, ich habe New Work vorher überhaupt nicht, aber jetzt ist der Funke übergesprungen. Jetzt verstehe ich es endlich, worum es wirklich, wirklich geht. Und das war auch, glaube ich, der entscheidende Moment, dass ich komme ja auch eher aus der klassischen Startup-Welt, Lea auch ein bisschen, Carsten aus dem Corporate und wir hatten natürlich dieses, ja, da müssen wir jetzt ein Projektmanagement aufsetzen und da müssen wir dann mal rein und da müssen wir denen mal sagen, wo es lang geht und außerdem haben wir selber 10.000 Ideen und dann mal zu sagen so, nee, dann würden wir same, same, but different machen. Lass uns doch mal einfach reingehen, eine Rahmenbedingungen machen oder ein Rahmenkonstrukt geben und einfach mal auf Emergenz hoffen und dem System immer wieder ein bisschen Energie zufügen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Vortrag war oder ein Beitrag, den wir mal irgendwo gemacht haben, ein Radiointerview und immer mal wieder reingegeben, so guck mal, hier passiert was so und einfach mal auch den Raum zu geben, dass diese Teilgabe emergieren kann. Und nicht zu sagen, so, also jetzt machen wir hier mal aber 9-to-5, nein, to geil, sondern wirklich zu sagen, maximale Freiheit und da könnte es hingehen. Und wenn ihr Bock habt, da teilzugeben, dann macht halt einfach.
Und das, du hast ja eben das Thema, wenn Kinder das Wochenende planen, angesprochen. Und ich glaube, da ist ja ein ähnliches Bild. Exakt. Früher haben wir einen Lego-Baukasten bekommen, da hat uns auch keiner gesagt, so Projekt Exakt. Step 1, Fundament des Hauses. Und danach schauen wir uns an, was der Rest, sondern wir haben einfach grüne Wiese. Ich stelle mir die grüne Lego-Platte vor. Wir haben einfach losgelegt und dann ist irgendwas passiert. Ja. Das verlernen wir im Laufe des Lebens, weil die Welt uns sagt, so läuft's und so nicht. Fundament zuerst, dann das, dann das. Und genau das ist es ja. Ich glaube, wir müssen wieder dahin zurückkommen, dass wir einfach auch mal experimentieren, ohne dass wir warten, bis andere uns genau sagen, wie das aussieht und wie das auszusehen hat.
Und wir Gänse experimentieren dürfen und können, weil dazu gehört natürlich, und auch da ist es, nehmen wir wieder mein Lieblingsbeispiel ist immer Kindeserziehung, weil es so, laufen lernen. Uns sagt keiner, lern jetzt mal laufen, hier ist die Anleitung, do it. Sondern wir stehen auf, fallen hin, hey, du hast gestanden, super. Wir stehen auf, machen den ersten Schritt, erster Schritt, wieder hingefallen. Da ist ja keiner dabei, der sagt, ey, bist du bescheuert oder was? Kannst du nicht mehr 10 Schritte am Stück machen? Sondern wir werden auf jedem Schritt, bei jedem Scheitern wohlwollend begleitet. Und das ist das, was wir brauchen in Unternehmen. Das ist genau die Kultur, von der wir reden, wenn wir sagen, Arbeit, die uns Energie zurückgibt. Weil die kleinen Püpse würden nicht laufen können, wenn sie nicht Energie aus dieser Bestätigung und aus diesem Safe Space kriegen würden. Und wenn wir das nicht in Unternehmen schaffen, nee, dann ist das mit der Innovationskraft und so, mal gucken. Ne? Glaube ich nicht mehr so richtig dran. Und was du gerade sagtest zu dem Thema Lego, da ist mir vor kurzem das Herz explodiert leider. Ein Schulfreund von meiner Tochter nach Hause begleitet und sagt so, hey, was machst du jetzt gleich, wenn du nach Hause kommst? Ja, Tablet und Fernsehen. Ich schon so, oh fuck. Ja gut, okay. Was machst du als Zweitliebstes nach Tablet und Fernsehen? Sagt der Lego. Sag ich, obergeil. Was baust du am liebsten? Weiß ich nicht. So, nein, armes Baby. Weil genau da ist ja genau dieser Punkt. Da ist der Kasten, ja fuck it, ich baue einfach mal. Und bei ihm war so schon dieses krasse Gefühl da so, er hat schon Kreativität aberzogen bekommen. Es muss schon ein Plan da sein, damit er bauen kann. Und das war einfach sehr traurig.
Ja, und das gilt es dann im Erwachsenenleben spätestens wieder aufleben zu lassen, um dann den Change zu machen, den wir uns alle so sehr wünschen, zumindest die vier, wie wir hier im Raum sind und sicherlich da draußen auch noch überall. Ich habe ein bisschen auf eurer Webseite rumgestöbert und das kann ich allen nur empfehlen. Die sieht zum einen sehr, sehr gut aus.
Lea!
Also Lea. Kompliment dafür. Lea, du hast die gebaut.
Yes.
Das sieht aus, als wäre da eine 50-köpfige Agentur hinter gewesen.
Lea, ja, also 50-köpfige Agentur.
Was kannst du denn nicht?
Dankeschön.
Ich habe gelesen unter euren Werten, das sind noch ganz andere, also hier ein kleiner Teaser, bitte alle mal nach der Podcast-Folge auf die Homepage gehen und sich die auch anschauen. Ihr schreibt, ihr glaubt daran, dass Menschen Menschenarbeit machen. Nehmt uns noch mal kurz mit, was bedeutet das für euch und wo stehen wir da gerade aus eurem Blickwinkel heraus?
Wer will, soll ich anfangen? Ich versuche es kurz zu machen. Also einer von den vier Eckpfeilern, zwei haben wir schon gehört, Armut der Begierde und Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Einer ist auch die Hightech-Eigenproduktion. Und wo es eigentlich darum geht, dass man Technologie und auch Roboter und Ähnliches nutzen kann, um quasi Arbeit abzugeben, die man ansonsten händisch gemacht hat. Kommt viel aus der Produktion, aus dem Zeitrahmen. In die Neuzeit übersetzt bedeutet das für mich, wir sind gerade mit ChatGPT und so weiter in einem Zeitraum, der sehr, sehr spannend ist, was die Entwicklung der Arbeit angeht. Das heißt, wir werden viele Profile haben, da kennen sich die ganzen KI-Nerds und Spezialisten noch sehr viel besser aus. Jedes Arbeitsprofil, gerade die Schreibtischberufe, werden sich verändern. Und das ist eine spannende Phase, weil auf der einen Seite müssen wir es gucken, wie wir das nutzen, und auf der anderen Seite, also wie wir das nutzen aus ethischer Sicht, wofür wir das nutzen können, aber auch positiv ausgedrückt, die Kapazitäten, die wir damit frei machen. Also wenn man jetzt halt irgendwie nach einem Bild sucht und oder einen Artikel schreiben möchte und einen guten entwickelten Prompt hat, dann geht das sehr, sehr, sehr schnell. Und dadurch wird Kapazität frei, die ich dafür dann nicht mehr brauche. Das heißt, es ist genau diese Frage, wie man diesen Raum dann nutzen kann, um halt wirklich mehr Freiraum für Menschen arbeiten kann. Das, was uns Menschen ausmacht, dieses Miteinander in den Austausch zu gehen, miteinander zu inspirieren, Gedanken und Verknüpfungen zu bauen, die eine Technologie in der Form noch nicht machen kann, einfach weil dieses ist eine andere Art des Netzwerkens einfach ist. Und da kommen wir genau halt in die Diskussion, wie wir die Arbeitswelt neu gestalten wollen. Und deswegen bin ich eigentlich jemand, der das ganze Thema KI sehr spannend findet, weil ich glaube, dass es uns eine Möglichkeit gibt, wenn wir sie richtig nutzen, mit Technologie die Arbeit auch menschlicher zu machen.
Dazu gehört ja sozusagen der zweite Satz, Menschen machen Menschenarbeit, Maschinen machen Maschinenarbeit. Und da geht es einfach darum, warum sollen wir denn, wenn wir technologisch schon so weit sind, unsere Körper verschleißen lassen und teilweise auch unsere Köpfe, weil wir immer wiederkehrend die gleiche Arbeit machen, weil wir Arbeit machen, die eine Maschine in Bruchteil unserer Zeit machen kann, anstatt einfach zu sagen, wir nutzen die Digitalisierung und alles, was Automatisierung mit sich bringt, schlau. Auf der anderen Seite, darüber haben wir die letzten Jahre viel diskutiert, gibt es natürlich auch das Thema, dass Menschen dann Angst um ihre Arbeitsplätze bekommen, dass wir Abbau von Arbeitsplätzen haben und so weiter. Ich kann da immer wieder nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich hatte definitiv damals einen Bullshit-Job. Also ich habe in einer Hausverwaltung gearbeitet und habe mit Menschen von, also es war, man kann sich vorstellen, aller Callcenter, also wenn du Häuser verwaltest, dann ruft eigentlich nie jemand bei dir an und sagt, Mensch, deine Betriebskostenabrechnung dieses Jahr, Lea, die war toll, ich muss nur 50 Euro nachzahlen.
Hat mich so gefreut.
Hat mich so gefreut, dass sie bei mir im Briefkasten war, sondern man ruft natürlich immer nur dann, wenn irgendwas schief läuft. Also der Rasen wurde nicht ordentlich gemäht, die Nachbarin hat die Treppenwoche nicht eingehalten oder. Und daraus bestand der eine Teil meiner Arbeit und dann bestand der andere Teil meiner Arbeit eben aus Buchhaltung und Abrechnungen machen. Und beides war eher frustrierend, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und da denke ich doch, dass man sich doch mit KI und Technologisierung und so weiter da Freiräume schaffen kann, damit man einfach gesund bleiben kann und auch psychisch gesund sozusagen. Und das gibt es halt übertragbar auf ganz viele andere Bereiche. Da bin ich wieder bei Themen von Transformation, psychologischer Sicherheit. In der Regel brauchen wir in den meisten Teilen keine Jobs abbauen, sondern wir müssen diesen Menschen helfen, in andere Bereiche sich reinzudenken. Das heißt, wenn an einer Stelle Kapazität frei wird, habe ich mehr Zeit, zum Beispiel bei den Kunden vor Ort zu sein, wenn ich in meinem Hausverwaltungsthema jetzt mal eben bleibe und einfach Menschenarbeit am Menschen zu machen und vielleicht auch wieder ein bisschen positivere Gespräche zu führen, anstatt immer nur Brände löschen zu müssen, wenn schon was schiefgegangen ist. Also deshalb denke ich, da also quasi ein positives Bild zu bekommen und auf der anderen Seite kulturell die Unternehmen so aufzubauen, dass die Menschen keine Angst davor haben müssen, dass KI und so weiter jetzt da sind. Das sind, glaube ich, die Knackpunkte an der Stelle.
Ja, das resoniert total mit mir. Ich beobachte auch ganz oft, dass wir an so Bullshit-Arbeit auch zwanghaft festhalten. Also ich arbeite jetzt nun mal im HR-Bereich und ich sehe das ja ganz oft, dass wir an so Aufgaben festhalten, die wir schon längst auch hätten automatisieren können. Wir schieben uns irgendwie wochenlang irgendwelche PowerPoint-Templates hin und her und vergessen dabei die eigentliche Arbeit, die Arbeit für und mit den Menschen. Und Human Resources ist eben der Bereich, der eigentlich für und mit den Menschen arbeiten sollte. Und ich glaube, da braucht es auch so diesen Mut, das auch loszulassen und zu artikulieren, hey, das ist eigentlich Quatsch. Das bringt uns nicht so weiter wie andere Sachen.
100%. Und deswegen ist das Thema Digitalisierung auch gefühlt so ein Fass ohne Boden, weil da ja so viele Bedürfnisfaktoren innerhalb der Organisation mitspielen. Also der Klassiker so, ey cool, da können wir uns in der Buchhaltung, dann brauchst du nur noch ein Team von 3 Leuten anstatt von 10 und dann können die anderen 7 was viel Geileres machen. Ja Moment, aber dann habe ich ja nur noch 3 Leute Headcount, dann bin ich ja die kleinste Abteilung hier, dann habe ich ja gar nicht mehr so viel Macht und gar nicht mehr so viel Ansehen. Und was sagen denn die anderen Abteilungs- und Teamleiter? Das heißt, wir glauben immer, dass es nur in Anführungszeichen um das Individuum geht und zu sagen, hey, wir müssen ein bisschen Upskilling, Reskilling machen, dann geht's ja schon gut. Aber dadurch, dass wir total komplexe Hierarchiemodelle geschaffen haben und dadurch auch Bedürfnismodelle, spielt da viel, viel mehr rein, als wir uns das jetzt zutrauen oder als wir uns jetzt auch erlauben zu gucken. Also jedes Digitalisierungsprojekt ist automatisch ein Organisationsentwicklungsprojekt. safe. So, weil Technologie, und das ist genau das gleiche wie mit Homeoffice, ist nur der Anfang. Die Emergenz dessen, was daraus passiert, ist viel, viel, viel größer. Und deswegen ist auch, keine Ahnung, wir führen jetzt mal ein neues Tool ein. Ja, die Wellen, die dann kommen, die kannst du entweder surfen oder einen Damm bauen. Wenn du sie surfst, ist es Organisationsentwicklung. Wenn du einen Damm baust, dann wird das Tool irgendwann nicht mehr genutzt, weil die Leute halt einfach sagen, wenn ich das jetzt nutze, mache ich mich ja überflüssig. Auf gar keinen Fall, Freunde. Das werde ich so lange sabotieren, bis es untergeht. Mein Lieblingsprojekt SAP-Einführung Deutsche Bank, das Ding hieß Magellan, das Projekt. Der Dude, der auf See gefahren ist und nie wieder zurückgekommen ist. Merkt ihr was? So, also wo du denkst, so, das Narrativ war halt auch schon scheiße, aber das ist genau der Punkt. Das Narrativ muss stimmen und zwar da auch wieder aus der obersten Incentive-Ebene. Und ich spreche bewusst nicht aus Leitungsebene, sondern Incentive-Ebene. Wenn du sagst, wir führen jetzt KI und Technologie und Co. ein und du bist ein Shareholder-Value-getriebenes Unternehmen, dann wirst du immer daran denken, fuck, die wollen ja nur ihre Dividende erhöhen. Das heißt, ein Seat ChatGPT kostet weniger als mein Headcount. Oh, ich bin am Arsch. Na, dann werde ich doch die Technologie so lange boykottieren, bis sie einfach nicht eingeführt wird. Und das zu verstehen als Unternehmen, das vor allem zu verstehen als Mitarbeitende, ist, glaube ich, mit die größte Aufgabe in der nächsten Zeit. Zu verstehen, hey, was ist denn das Narrativ, was hiermit verknüpft ist mit Technologie? Worum geht's denn hier im Endergebnis? Und nochmal, das ist für mich deswegen auch die New Work Society als globaler Safe Space. Mir geht es nicht darum, irgendwas Grandioses zu schaffen. Das Einzige, was ich schaffen möchte, ist, dass Menschen mehr wissen über das Thema, dass man sie befähigt, sich selbst darüber Gedanken zu machen. Weil dieses "wollt ihr mich alle verarschen" wurde ersetzt durch "denn sie wussten es nicht besser". Die meisten wissen es einfach nicht besser, wie es besser funktionieren kann. Und das sehe ich so ein bisschen auch, egal ob das Technologie ist oder Gimmicks, Methoden, whatever. Wenn man versteht, was das bewirkt, kann man bewusst sagen, ja, machen wir mit allen Konsequenzen oder nein. Dann ist das auch okay. Und das ist manchmal sogar besser, dann auch einfach nein zu sagen, als ein halbgares Ja. Und genauso ist es auch mit Technologie.
Ja, kann ich auch ein Lied von singen. Ich habe ja jahrelang Workday implementiert als Software. Und ich sage auch immer, du hast das Surf-Thema benutzt. Wenn ich den Mitarbeitenden nur ein Bügelbrett mitgebe als Surfbrett, brauche ich mich nicht wundern, wenn keiner die Welle surfen kann. Dann ist die Readiness gar nicht da und die Ausstattung sowieso gar nicht. Schauen wir mal in die Zukunft. Und Kim, du hast am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, ne, oder vielleicht war es auch Carsten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Wir sehen doch fast gleich
jedes
aus.
Jedes New Work-Element, ihr habt wenigstens die gleiche Denke. Daher kommt es. Keine Äußerlichkeiten. Wir haben darüber gesprochen, dass nicht jedes New Work-Element braucht ein KPI, wo man das dann misst. Aber wenn ihr eure Arbeit, oder schauen wir mal in die Zukunft, wir treffen uns jetzt in 10 Jahren nochmal und da gucken wir nochmal an, was war so eure Vision, eure Mission mit der New Work Society. Welche KPIs würdet ihr da gerne anschauen? Welche wollt ihr auch sehen, dass die zu 100.000% erfüllt sind?
Also ich weiß nicht, ob den ZuhörerInnen oder ZuseherInnen das OKR-Framework geläufig ist, Objectives and Key Results. Das ist eine Management- bzw. eine agile Management- und Strategieumsetzungsmethode. Und der Subtitel, den ich sehr, sehr schön finde, ist Bauchgefühl messbar machen. Also das heißt, es kommt ja immer darauf an, welchen emotionalen Zielzustand wir erreichen wollen. Der ist immer durch irgendeine Zielerreichung messbar. Und im Falle von OKRs sind es die Key Results. Die Frage ist, wie wir diese designen. Das ist das Erste. Das heißt, es gibt in dem Zwischenschritt mit Sicherheit auch Möglichkeiten, emotionale Zielzustände messbar zu machen. Darüber muss man sich halt Gedanken machen. Das ist halt nicht das Standardding. Solche Sachen wie zum Beispiel, wie heißt das nochmal, wenn man mit Net Promoter Score, zum Beispiel der NPS ist zum Beispiel sowas. Das ist ja nicht, wie viel Umsatz haben wir gemacht, sondern wie gerne empfehlen uns unsere Kunden weiter. Was ja eine Implikation, also es ist ja ein emotionaler Zustand, so, ach, das war aber schön. Das kannst du messen, indem du sagst, würdest du uns dann auch weiterempfehlen? Weil dann weißt du auch, ist dieses, ach, das war ja jetzt schön, ist das ernst gemeint oder nicht? Hat das eine Wirkung oder nicht? Also das sind nur so einzelne Bereiche. Wenn wir uns auf die Standard-KPIs fokussieren, werden wir auch Standard-Ergebnisse bekommen. Also müssen wir uns halt auch einfach über neue Maßzahlen Gedanken machen. Und was wir zum Beispiel immer machen, wenn wir uns sehen, wir machen immer den Bienen-Check-In. Biene, also im Englischen Bee, kurz für Body, Energy, Emotion. Das heißt, wir messen, immer wenn wir uns treffen, geben wir uns selber den einen Score für die jeweilige Kategorie. Wie geht's mir körperlich, wie geht's mir energetisch, emotional zu messen, ja, aber da haben wir auch so gewisse, wir nehmen das Wetter, also ich nehme das Wetter immer, um meine Emotionen zu beschreiben. Aber das wäre zum Beispiel eine Maßzahl, wo ich mir am Ende der Reise vorstellen kann, dass wenn wir uns alle fragen, hey, wie geht's dir denn? Und wir erstreben, einen positiven Durchschnittswert zu haben, einen vielleicht sogar steigenden Durchschnittswert zu haben, dass das doch genau das ist, wo wir eigentlich alle hinwollen. Dass wir einander fragen, wie geht's dir? Und wir mit voller Überzeugung sagen können, gut und vielleicht sogar ein Stückchen besser als letzte Woche.
Heiter Sonnenschein, um in deiner Wetteranalogie zu bleiben.
Ja, eine weitere KPI für mich wäre, wenn wir es uns quasi als Organisation betrachten, natürlich, dass wir irgendwo in 5 bis 10 Jahren klar einen Messplan, und die KPI weiß ich jetzt noch nicht genau, wie sie aussieht, aber einen Messplan-Impact geschaffen haben. Das bedeutet für mich, dass wir es geschafft haben, Menschen ein Stück weit, also erstmal anzuzünden, und dann auch ein Stück weit zu überzeugen, dass New Work ein Weg sein kann, Arbeit richtig neu zu denken und dahin zu kommen, dass Arbeit richtig Spaß macht. Und das in Organisation, das ist mir zum Beispiel immer ganz wichtig, deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Boot mit Kindern und Jugendlichen schon Aufklärungsarbeit sozusagen zu leisten, also Menschen auch schon die Voraussetzungen zu schaffen, möglichst früh zu erkennen, für mich bin ich hier in einer mich bestärkenden Umgebung, bin ich hier richtig an dieser Stelle, habe ich das Standing, um mich auch woanders hin zu bewegen, wenn es nicht der Fall ist und all diese Dinge, also eigentlich eben quasi auch aufzuklären in die Richtung, nicht das ist die einzig wahre Lösung, so muss es sein, so ist es gut. Wir glauben nicht, der Weisheit letzter Schluss zu sein, um Gottes Willen, aber Menschen zu helfen, sich besser reflektieren zu können, um dann fundiertere Entscheidungen zu treffen, dann einen wahren Impact zu leisten, glaube ich, wäre uns wichtig.
Und wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, Bergmann hat uns die ultimative New Work KPI gegeben. Und zwar ist es die Quote an Teilzeitarbeitenden. Bergmann hat ja in seiner Endvision gesagt, es wäre richtig geil, wenn die Menschen alle, 3 Tage Lohnarbeit und 4 Tage Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Warum hat er das gesagt? Weil die 4 Tage, die wir wirklich, wirklich wollen, außerhalb der Lohnarbeit, uns zu mehr Kreativität, mehr Selbstreflexion und damit besserer und intrinsisch motivierterem Verhalten führen. Also das heißt, im Endeffekt könnte man sagen, wenn ein gesamtes Unternehmen nur aus Teilzeitbeschäftigten besteht, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass sie an diesem New Work-Thema dran sind. Warum? Weil die Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, dass eine echte Diversität überhaupt emergieren konnte, weil diese Alternativen, also wenn man sich das mal vorstellt, jeder arbeitet nur 3 Tage, aber die Arbeitswoche sind 5. Das heißt, es muss auch eine so gute Abgestimmtheit, eine so große Zugehörigkeit da sein, eine so große Autonomie, dass man miteinander genau diese klassische Arbeitswoche miteinander verteilen kann, dass Gehälter so designt sind, dass jede Person gut leben kann, trotz dass man nicht 5 Tage die Woche arbeitet, dass man einen Mehrwert am Markt kreiert, der das dann auch wiederum zulässt, man nicht noch einen Nebenjob braucht. Das ist übrigens das 4. Paradigma von Bergmann, das Thema Luxus-Selbstversorger. Also wir haben Armut der Begierde, Luxus-Selbstversorger, Hightech-Eigenproduktion und Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Und genau das ist es, ein Umfeld zu schaffen, wo jede Person richtig gut leben kann, egal welcher Kontext, aber nur 3 Tage die Woche arbeiten muss, Lohnarbeit.
Wenn ich jetzt noch auf 5 bis 10 Jahre gucke, ich würde erstens hoffen, dass es die New Work Society so noch gibt. Wir sind ja noch jung, also entsprechend, wir sind alle super positiv, aber muss man ja trotzdem mal gesagt haben. Und für mich gerade dieses Thema Ganzheitlichkeit, dass wir wirklich von Startup-GründerInnen, von Selbstständigen, von Menschen in Großkonzernen, kleinen Unternehmen, Handwerksbetrieben bis hin zu Menschen, die politisch tätig sind, wirklich ein Abbild aus der Gesellschaft zusammenfinden, die einen Ort finden, an dem sie diskutieren können und dann alle jeweils in ihre eigene Passion mitnehmen können. Das fände ich super spannend, wenn wir es hinbekommen, dieses Rad halt einfach größer zu drehen. Also ich finde es gut, ja, wir haben selber OKRs, aber ich finde es auch schön, dass wir einen sehr offenen Umgang pflegen, auch so ein bisschen weg von, oh, wir müssen jetzt dies, wir müssen jetzt das, wir müssen jetzt jenes, sondern wirklich sehr offen auch damit umgehen, wie unsere Energielevel im Moment gerade sind. Und das wollen wir auch vorleben in der New Work Society. Und das heißt, wenn es uns genau diese Phasen nach 5 bis 10 Jahren dorthin bringen, dass dieses Schwungrad einfach eine gewisse Größe bekommen hat, wäre das halt schon sehr cool, ja.
Sehr schön. Ich möchte das 5 bis 10 Jahre Game noch eine kleine Nuance weiterdrehen in eine kreativere Richtung. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir treffen uns in 5 bis 10 Jahren wieder und ich habe für jeden von euch eine kleine Leinwand dabei und ganz viele Farben. Und ich bitte euch so euer Gefühl, das, was ihr die letzten 5 bis 10 Jahre mit New Work Society erarbeitet habt, auf diese Leinwand zu bringen. Ohne Text. Kein Text darf geschrieben werden. Nur gemalt. Welches Motiv würde ich da auf dieser Leinwand vorfinden? Leas Augen gehen schon links, rechts. Das darf Picasso sein, das darf Michelangelo sein, das darf auch erste Klasse sein. Das ist total egal. Leas Augen sind schon so nach links und rechts. Sie war schon total kreativ am.
Ich bin voll unkreativ.
Ja, ich klau Kims jetzt seins. Ich vermute, dass das, was Kim auch drauf sein wird, aber das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und zwar haben wir mal darüber gesprochen. Wir haben ja unter uns, kannst du dir vorstellen, auch viel über New Work philosophiert die letzten Monate und diskutiert. Und dann kam immer das Thema auf, naja, wenn alles Arbeit ist und wir das ganzheitlich denken und man New Work, Work und Life nicht mehr so trennt, dann bräuchten wir eigentlich ein ganzes Dorf, ein New Work Dorf, um New Work erlebbar zu machen. Also für mich ist das Bild eines Dorfs in den italienischen Bergen irgendwie gerade so ein bisschen aufgestiegen.
Komisch.
genau, komisch, sagt Kim jetzt. Kannst du gerne gleich noch drauf eingehen. Wo man all diese Dinge nicht nur ausprobiert, sondern lebt, die wir gerade besprochen haben. Da gehört nämlich auch sowas wie Luxus-Selbstversorgung dazu und so weiter. Also eigentlich, wenn man es wirklich noch weiter spinnt, dann sind wir eigentlich schon dabei, dass wir an manchen Stellen ein bisschen back to the roots müssen aus unserer Sicht. Also wieder ein bisschen mehr zum einfachen Leben, um dann glücklicher leben zu können. Und das finde ich super spannend und das ja war gleich bei mir so vor Augen, wie dieses Dorf aussehen könnte auf dem Bild.
Lustigerweise habe ich das auch mal mit einer Coach. Ich hatte eine Sitzung bei ihr nur. Und das war so, danke, mehr habe ich gar nicht gebraucht. Visualisieren Sie sich mit 80? Und Lea, du hast es gerade schon wunderschön eingeleitet. Ich habe gesagt, ich möchte mit 80 im Schaukelstuhl auf der Veranda eines Hauses sitzen, das in diesem glücklichen Dorf steht. Und vor mir geht die Sonne unter, irgendwo in den Bergen.
Ja, aber es ist auch ganz interessant, dass wenn wir diese Bilder haben, sind die immer relativ down to earth. Absolut. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Coaching-Ausbildung kam das auch irgendwann mal auf und ich habe gesagt, ich möchte irgendwann eine Pink Lady Apfelfarm und da möchte ich Leute einladen, mit mir Retreats und Workshops zu machen. Und letztens habe ich gerade bei uns vom Haus einen Apfelbaum gepflanzt und dachte so, ich glaube, das ist der Anfang. Kein Pink Lady Apfelbaum, aber es ist der erste Apfelbaum.
Und jetzt, wenn du, betreibe mal gerne ein bisschen Rabbit-Holing, wenn du Bock hast zum Thema Permakulturen, dann ist komplett vorbei. Also ich liebe Pink Lady, bin ich vollkommen dabei. Ja, großartig. Und wir müssen auch gar nicht so weit gehen bis nach Italien. Ich habe schon die erste Immobilie hier in der Nähe gescoutet.
Ich möchte gerne für das Bild in 5 bis 10 Jahren unser Maskottchen ein bisschen prominent positionieren, weil wir haben den Schmetterling. Und ich musste bei dem Bild direkt daran denken, dass politisch im Bundestag der Bundesadler zur Seite geschoben wird und unser und unser Schmetterling zumindest für einen Tag mal da hängt. War ich einfach die Idee oder die hinter dem Schmetterling einfach super spannend finde, dass man halt sagt, ein Schmetterling, also aus der Raupe entsteht nicht einfach der Schmetterling, sondern die Raupe löst sich in dem Kokon erstmal komplett auf und baut sich dann komplett neu als Schmetterling auf. Und das finde ich vom Gedanken her ganz, ganz spannend, dass man halt sagt, es bringt nichts, wenn du einfach aus der aktuellen Basis immer von dort aus anfängst zu diskutieren und immer Stück für Stück, sondern du musst auch mal diesen Sprung rausmachen. Grüne Wiese, was könnte eigentlich sein? Wie könnte Arbeit, wie könnte Gesellschaft und so weiter miteinander funktionieren? Und wenn wir da den Schmetterlingstag in 10 Jahren mal irgendwie im Bundestag mal einläuten könnten, das wäre doch mal ganz lustig. Also.
Richtig gut.
Richtig geil. Ja, ich bin total inspiriert und ich bin total fasziniert von euch dreien. Ihr habt einen extrem guten Vibe zusammen. Wenn jetzt jemand sagt oder wenn jetzt jemand gleich schon ans Werk gegangen ist und seine Umzugskisten gepackt hat, um mit euch ins Dorf zu ziehen, wo findet die Person euch? Wie kann man eurem Tribe Wie kann man dazu stoßen? Wie kann man Teilgebende oder Teilgebender werden?
Ich glaube, der niedrigschwelligste und erste Schritt ist, kommt in unsere LinkedIn-Gruppe. Entweder könnt ihr uns über www.newworksociety.org auf unserer Website finden und dann dorthin gelangen, oder ihr sucht direkt bei LinkedIn nach der Gruppe. Und es ist erstmal komplett kostenfrei und wir freuen uns einfach über Menschen, die auf der gleichen Wellenlänge, wie wir unterwegs sind, sozusagen, da zusammenzukommen. Daraus kann und wird dann noch ganz viel entstehen. Also darüber werden wir dann auch den nächsten Barcampathon-Termin launchen. Das vielleicht schon mal als kleiner Spoiler. Es wird einen nächsten Barcampathon geben, also ein nächstes Treffen vor Ort im Herbst. Wahrscheinlich sogar zwei noch dieses Jahr. Und da würden wir dann auch, sobald der Termin ganz fest, in ganz festen Tüchern ist, den dort reinschreiben zum Beispiel. Und dann kann man darüber dafür sich anmelden, dabei zu sein. Und daneben passieren ganz viele Dinge gerade, wo es aber quasi gerade noch keinen ganz festen Rahmen gibt, würde ich sagen. Möchtet ihr ergänzen?
Kommt einfach auf Leas wunderschöne Website.
Oder pinkt uns einfach direkt an. Also wir freuen uns, das ist echt, das ist das, was uns
genau
Wir freuen uns immer über einen Austausch mit Menschen, die einfach Lust haben, Raum für ihre Gedanken irgendwo zu schaffen, und da sind wir, glaube ich, immer sehr dankbar und offen. Also könnt ihr uns auch gerne direkt anpingen.
Genau, also ich verlinke eure individuellen Profile, bei LinkedIn natürlich in den Shownotes, alles andere ist auch verlinkt. Das heißt, alles bleibt niedrigschwellig, sodass man da direkt mit euch und der New Work Society in Kontakt treten kann. Und da bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Um in deiner Wetteranalogie zu bleiben, Kim, als wir angefangen haben, hat es noch geregnet. Ihr seht, jetzt scheint die Sonne und ich glaube, das spricht für unser Gespräch. Ich danke euch von ganzem Herzen und es war mir ein Fest, mit euch dreien
vielen
zu
Dank,
sprechen.
Dass du da bist.
Herzlichen Dank auch, liebe Steffi. Es war richtig toll. Danke.